wenn Menschen nicht mehr an Gott glauben, dann werden sie nicht an nichts glauben, sondern sie werden allem glauben. Selbst der Atheismus stützt sich auf Glaubensaussagen, die nicht überprüfbar sind. Niemand glaubt nichts. Denn beim Glauben geht es um die Frage, wen oder was vertraue ich? Notfalls eben auch der persönliche Meinung, dass es keinen Gott, keine übernatürliche Macht gibt. Beschäftigen wir uns also zunächst mit der Frage, was ist Glaube? Oder woran orientieren sich meine Wertvorstellungen? Was gibt meinem Leben Sinn? An wen oder was hängt mein Herz? Glaube. Für die einen ist es eine mindere, unbegründete Art von Erkenntnis, die dem Wissen untergeordnet ist. Für andere heißt es, ein Sachverhalt für wahr halten. Wieder andere definieren Glaube als eine gefühlsmäßige, nicht von Beweisen abhängige Überzeugung von etwas. Das Wort Glaube wird abgeleitet aus dem germanischen Glaubian und bedeutet so viel wie etwas liebhaben, wie etwas gutheißen. Es gehört in dieselbe Personengruppe wie dieses Wort lieb oder vertraut sein. Die eigentliche Frage ist doch, was ist das Subjekt des Glaubens? Wen vertrauen wir unser Herz an? Im Alten Testament wird Glaube mit Gehorsam, mit Vertrauen, mit Bekenntnis verbunden. Ja, das Verb wird auch übersetzt mit jemanden fürchten, hören, vertrauen, hoffen, auf jemanden harren, sich bei ihm geborgen wissen. Ja, das Hauptwort wird über 240 Mal verwendet, ebenso das Verb. Im Neuen Testament gibt es nur 2 Schriften von 27, welches dieses Wortpaar nicht enthalten. Es wird für die Beschreibung von einem freundschaftlichen Vertrauen zwischen Menschen und Gott verwendet. Ja, durch Jesus Sterben und Auferstehen erhalten wir Grund und Inhalt unseres Glaubens. Glaube bedeutet die Antwort auf Gottes Heilsangebot. Glaube ist aber so viel mehr wie ein intellektuelles Fürwahrhalten. Es beinhaltet die Frage des Vertrauens. Und letztlich ist Glaube eine Frage der Beziehung. Die Bibel spricht an sehr vielen unterschiedlichen Zusammenhängen und Stellen von Glauben. Und wir möchten mal eine Auswahl anschauen, um diese Bandbreite und Reichweite aufzuzeigen. Zum ersten Mal wird diese Wortgruppe in 1. Mose 15 verwendet. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Gerechte wird durch Glaube an Gott leben. Ein Unverständiger aber glaubt alles. Es wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen nicht einmal ihren Nächsten glauben. Zugleich wird das Volk in verschiedenen Situationen zum Glauben aufgerufen. Glaubt an dem Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ein Glaube in der Größe eines Senfkorns reicht, um Berge zu versetzen. Deshalb muss der Glaube gestärkt werden. Die Nachfolger Jesu werden ermahnt, im Glauben zu bleiben. Er soll wachsen. Ja, und niemand soll im Glauben Schiffbruch erleiden. Stattdessen soll der Glaube behalten werden und kräftig werden. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Deshalb glaubt an Gott. Euer Wandel beruht auf Glauben und nicht auf Schauen. Durch Glauben erhaltet ihr Leben, erlangt Gerechtigkeit vor Gott. Ja, und jeder Einzelne hat ein Maß des Glaubens zugeteilt bekommen. Jeder Einzelne ist herausgefordert, für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. Fassen wir all diese Stellen zusammen, da müssen wir sagen, christlicher Glaube besteht in erster Linie eben nicht darin, eine Reihe von Lehrsätzen gedanklich zuzustimmen. Ja, früher oder später gehört es auch dazu. Aber eigentlich reden wir von einem sich verlassen auf Gott, ihm zu vertrauen, sich ihm hinzugeben, darauf zu vertrauen, dass er Dinge sagt über das Leben, die gut für uns sind. Es geht nicht darum, selbst einfach nur ein guter Mensch sein zu wollen, sondern Glaube bedeutet ein Sprungwagen, ein Sprung in die Arme Gottes, in die Arme, die mich aufnehmen, die mich tragen. Glaube ist die Erfahrung des Getragenwerdens. Es ist das Vertrauen darauf, dass Gott mich hält, dass er mich fängt, wenn ich springe. Und so können wir sagen, unser Alltag ist ein ständiges Training des Vertrauensmuskels. Denn irgendwann wird es in unserem Leben Stürme geben. Und dann wird sich zeigen, ob wir Vertrauen haben oder nicht. Nochmals, es geht beim Thema Glaube und Vertrauen nicht primär um eine Sache, sondern es geht um eine Person. Es geht darum, ob ich dieser Person glaube. Und es ist nicht dasselbe, wenn ich sage, ich glaube an Gott, Klammer auf, den ich mir selbst erschaffen habe, den ich mir selbst zusammenschuste und. Oder ob ich sage, ich glaube Gott. Dieses Wörtchen an macht einen Unterschied. Ich glaube Gott, was er über mich sagt, ist so viel kräftiger. Und ja, es ist gut, wenn wir zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Punkt kommen, wenn wir sagen können, ich weiß, an wen ich glaube. Ja, und dieser Glaube wird in einem zweiten Schritt auch in einem Handeln aktiv. Nochmals kurz gesagt, christlicher Glaube heißt, dem Gott zu glauben und zu vertrauen, der in Jesus von Nazareth gezeigt hat, wie er ist. Glaube ist nicht irgendetwas Nebulöses, sondern Glaube zeigt sich im konkreten Verhandeln. Ich möchte diese Essenz des Glaubens nochmal unterstreichen durch einen Vergleich. Ich möchte diese Frage stellen, was wir Christen von Juden lernen können. Das Judentum erhält an so vielen Stellen diesen Auftrag, sich zu erinnern. Und Juden schauen auf ihre Geschichte und sie entdecken darin, wie zuverlässig und vertrauenswürdig Gott ist. Und sie sagen, weil Gott damals bei unseren Vätern schon vertrauenswürdig und treu war, wird er auch heute, wird er auch morgen, wird er auch übermorgen treu sein und vertrauenswürdig. Glaube ist also im Judentum nicht diese Aussage, Jesus ist Gott, stimme ich zu, Dreieinigkeit stimme ich zu, Heiliger Geist stimme ich zu. Nein, es ist ein Vertrauen. Es ist diese Gewissheit, so wie Gott damals für mich war, so diese Dinge, die er damals schon getan hat, diese Wunder, die ich erleben durfte, ich vertraue darauf, dass ich sie auch heute und morgen erleben werde. Wusstet ihr, dass wir in der Bibel zweimal lesen können, dass Jesus sich gewundert hat? Das eine Mal, da ist von einem Hauptmann die Rede. Ein Hauptmann, ein Heide, ein Nichtjude. Und er ist so voller Zuversicht, dass ein Wort von Jesus reicht, damit sein Problem gelöst werden kann. Und er sagt, du musst gar nicht mit zu mir kommen. Das reicht einfach nur, wenn du das sagst. Und Jesus sagt, hey, dieser tiefe Glauben, den hätte ich mir gewünscht, bei meinem Volk zu finden. Aber nein, bei den Personen, bei dir, wo von meinem Volk verachtet werden, dort finde ich diesen Glauben. Und Jesus wunderte sich darüber. Es gibt aber noch eine zweite Stelle, wo Jesus sich gewundert hat. Und dieses Mal handelt er nicht vom Glauben, sondern eben von Unglauben. Und zwar reden wir dort von den Einwohnern seiner Heimatstadt. Wenn sie Jesus sahen, sahen sie eben nur den Zimmermann. Und die Bibel beschreibt, dass Jesus deshalb dort nur wenige Wunder tun konnte. Ich sag's nochmal und ich werde es heute immer wieder sagen. Glaube hat primär mit Vertrauen zu tun. Andersherum gesagt, Unglaube heißt auch, jemandem nicht zu vertrauen. Oder aber, jemand anderen mehr zu vertrauen als Gott. Es ist so viel einfacher zu sagen, ja, diese Geschichte aus der Bibel, die glaube ich. Als zu sagen, selbst in den Höhen und Tiefen meines Lebens vertraue ich auf Gott. Das Fürwahrhalten von einem Inhalt ist so viel leichter, als zu sagen, hey, mittendrin in Situationen, die einen zu Boden werfen können, Gott, ich vertraue dir. Denn es gibt Situationen, wo uns der Blitz vom Himmel trifft. Krankheit, Verlust der Arbeit, der Tod eines geliebten Menschen, ein Unfall, der finanzielle Ruin, der Zerfall der Familie, ein traumatisches Erlebnis. Auf einmal wird unser Glauben auf den Prüfstand gestellt. Und dann ist doch die Frage, vertrauen wir? Vertrauen wir auch angesichts unserer Sorgen? Vertrauen wir im Strudel unserer Wünsche? Im Angesicht unserer Sehnsüchte, die vielleicht nicht erfüllt werden? Vertrauen wir auch dann, wenn wir Leiter fahren? Ja, ich möchte es anders stellen. Vertrauen wir in Glück und Segen? Vertrauen wir auch in Herausforderung und Not? In Entbehrung und Erschöpfung? Betrachten wir an dieser Stelle ein Gemälde. Ein Gemälde, welches im Anfang des 16. Jahrhunderts von dem Künstler Raphael fertiggestellt wurde. Und wir werden gleich, nachdem ich euch eine Geschichte erzählt habe, auf dieses Bild, es kann ruhig hier angezeigt bleiben, zurückkommen. Stellt euch einmal folgende Situation vor. Eine Person leiht sich von einem Freund ein Auto. Wir nennen die Person einfach mal Anton, okay? Anton leiht sich das Auto von seinem Freund, weil Anton macht einen Umzug und braucht ein bisschen größeres Auto. Und Anton fährt mit dem Auto viele Kilometer, oft hin und her. Am Ende des Tages, Anton ist dankbar, der Umzug hat geklappt. Und jetzt denkt sich, okay, um meinem Freund einen Gefallen zu tun, ich fahre noch zur Tankstelle und ich tanke das Auto wieder voll. Ist ja das Mindeste. Und so fährt er zur Tankstelle, stellt das Auto ab, geht raus, nimmt den Hahn, zack, tankt auf. Er bezahlt, er kommt zum Auto, er startet den Motor und auf einmal tuckert es so. Und er denkt sich, Moment, warum tuckert es so? Ich habe Benzin getankt, wie immer. Der probiert es nochmal. Einmal wird ihm oh nein, das ist ein Diesel. So, das Problem ist, in dem Auto ist durchaus noch Diesel drin, das es braucht. Das Problem ist aber auch, da ist auch Benzin drinnen. Das ist für den Motor keine gute Idee, also probiert es lieber nicht aus, okay? Aber der Grund, warum ich euch diese Story erzähle, ist eine andere Geschichte. Eine Geschichte mit einer Vorgeschichte. Eine Geschichte, die oben auf einem Gipfel beginnt. Ein Trio auf dem Gipfel zusammen mit Jesus. Drei Jünger, die Jesus begleiten durften auf dem Berg, ganz nach oben. Auf einmal wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Mose und Elia erscheinen auf der Bildfläche. So dieses spirituelle Buffet schlechthin. Petrus sagt, hier will ich bleiben, hier stelle ich meine Zelte auf. Wo könnte sonst der Glaube kraftvoller sein als ein verwandelter Jesus und die zwei Glaubenshelden des Alten Testaments? Das zeigt die obere Teil dieses Bildes. Wenige Erzählminuten später, gleich danach, wird dieser kraftvolle Glaube ist auf einmal nichts mehr sichtbar, sondern ein doppelter, verzweifelter Schrei. Zwei Szenen voller Kontraste. Einmal oben auf dem Berg, kurz danach unten im Tal. Einmal Glaube, das nächste Mal Unglaube und beides auf engstem Raum. Ein tragisches Spiel des Miteinanders. So wie wenn in meinem Auto auf einmal Benzin und Diesel gemischt sind. So wie wenn in unserem Leben auf einmal Glaube und Unglaube beides gleichzeitig da ist. Die Episode am Fuß des Berges ist so ganz anders. Wir stürzen hinein oder hinab von dieser wohltemperierten Gotteserfahrung hinunter in die ungeschulte Lebenswelt. Eine Welt geprägt von Enttäuschung. Da ist dieser Vater, der bittet um Hilfe für seinen stummen Sohn, der von einem Dämon gequält wird. Und die Nachfolger Jesu, sie können ihnen nicht helfen. Der Vater ist enttäuscht. Die Jünger, die ja diesen Auftrag hatten, Menschen von Dämonen zu befreien, sie können nicht helfen und auch sie sind wahrscheinlich von sich selbst enttäuscht. Das Volk, das daneben steht und denkt, jetzt gibt's endlich was zu sehen, Pro7 und RTL 1 auf einmal. Das Spektakel bleibt aus, sie sind enttäuscht. Und Jesus, der ist auch enttäuscht. Hören wir, was er zu seinen Jüngern sagt. Er lässt seinen Ärger freien Lauf. Oh, du ungläubiges Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn, also den Sohn, her zu mir. Wir lesen von Smalltalk zwischen Jesus und dem Vater. Und der endet in dieser Bitte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach und sagte, du sagst, wenn du kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und daraufhin antwortet dieser Vater, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Glaube und Unglaube ganz nah beieinander. Glaube und Unglaube verschwimmen irgendwie. Mal ehrlich, wie oft ist es in meinem Leben so? Wie oft ist so dieses, ja, das glaube ich. Aber handeln tue ich irgendwie doch nicht danach? Geht's dir vielleicht ähnlich? Wie sich auf einmal Glaube und Unglaube vermischt? Auf einmal schaue ich auf meine Kraft, auf meine Gedanken und vertraue gar nicht mehr darauf, was Jesus eigentlich sagt? Und überleg auf einmal, was ist, wenn es nicht passiert? Hey Freunde, lasst uns das umprägen und diese Frage stellen, hey, was verpassen wir, wenn es passiert? Eine kleine Randnotiz. Nächste Woche werden wir uns mit dem Thema Zweifel beschäftigen. Hier haben wir sie schon anklingen. Wenn du kannst. Nächste Woche geht's mehr darum. Unglaube aber bedeutet, inmitten der Wirklichkeit die Frage gestellt zu bekommen, wen oder was vertraue ich jetzt? Unglaube ist nicht damit geholfen, wenn wir einfach sagen, ich lese jetzt nur mehr in der Bibel. Oder wenn wir einfach sagen, okay, ich tue all meine Zweifel, all mein Verstehen beiseite schieben, vertraue jetzt einfach blind. Nein, mittendrin, mitten im Chaos, heißt es, trainiere ich meinen Vertrauensmuskel, ja oder nein? Mittendrin heißt es, bin ich bereit zu sagen, ich vertraue dem, was Jesus sagt, mehr als das, was mein Kopf mir sagt. Und ich bin bereit, danach zu handeln. Und übrigens, wenn wir dann erleben, dass Gott sich dazu stellt, wird es unseren Glauben für das nächste Mal wieder pushen. Wenn wir für jemanden beten und merken, Gott handelt danach, macht diese Person gesund, wird unser Glaube beim nächsten Mal größer sein, weil wir erfahren haben, Gott hat schon mal gehandelt. Aber selbst wenn nicht, heißt es doch, Gott mehr zu vertrauen als uns selbst. Und immer wieder weiter zu beten, bis wir es irgendwann auch erfahren. In Römer 12 lesen wir folgende Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eurer Sinne, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lasst uns ehrlich sein. Nicht alle unsere Gedanken, nicht all die Dinge, die in unserem Kopf sind, stimmen mit dem überein, was die Bibel sagt, oder? Die Psychologen sprechen da von inneren Skripten, von tief sitzenden Abläufen in unserem Gehirn, die ehrlicherweise so mancher biblischen Wahrheit widersprechen können. Aber die Bibel, auch die Neurowissenschaft, bestätigt, dass es möglich ist, Gedanken zu erneuern. Und die Frage ist doch, welche Skripte hast du in deinem Kopf? Ist es ein Skript des Dankens oder des Neides? Ein Skript des Lobpreises oder der Problemorientierung? Ein Skript des Glaubens oder des Unglaubens? Dank versus Neid. Neid, wir haben vor ein paar Wochen davon gehört, ist so eine Grundhaltung des Herzens, die alles vergiftet. Und ehrlicherweise, das Problem des Neides wird ja nicht einfach aus der Welt verschwinden, aber es zerstört die Freude an dem, was wir haben. Und wie gut wäre es, ein neues Skript zu haben, ein Skript, das dankbar ist für das, was man bekommen hat. Oder Lobpreis oder Problemorientierung. Wovon lässt du dich mehr beeindrucken? Von deinem Problem? Oder bist du bereit, auch angesichts deines Problems Gott zu loben für das, was noch kommen wird? Oder eben Glaube versus Unglaube. Du entscheidest, ob du deine Lebensumstände durch die Brille des Vertrauens auf Gott betrachtest oder ob du deine Lebensumstände auf die Weigerung des Vertrauens auf Gott betrachtest. Für welchen Blick entscheidest du dich? Sei dir aber bewusst, dass Unglaube die Maßstäbe verrückt. Ja, mir ist bewusst, dass eine Person nicht von Unglaube sprechen würde. Sie würde es Realismus nennen. Aber es ist halt ein Realismus des Unglaubens. Es ist halt ein Realismus, der Gott von vornherein ausgrenzt und seine Möglichkeiten. Und das muss nicht so sein. Ich glaube, es sollte sogar nicht so sein. Ich möchte noch weitergehen. Ich möchte sagen, als Kirche sind wir gewissermaßen eine Kolonie des Glaubens inmitten einer Welt von wachsenden Unglauben. Und ja, es gab mal eine Zeit, wo die Gesellschaft und das Leben von der Kirche geprägt war. Das ist lange her. Und ob es jemals wiederkommt, können wir nicht sagen. Aber der Punkt ist, wir sind dazu aufgerufen, in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen, wo es keine Garantie gibt, aber wo es Verheißungen gibt. Und Dinge, die uns da als Belaster scheinen, die dürfen wir beiseite legen. Wir sollen die Waffenrüstung Gottes anlegen. Wir dürfen uns einlassen auf eine abenteuerliche Reise, die Vertrauen heißt. Und zwar dem Schöpfer und Erhalter des Lebens. Ich möchte behaupten, Glaube ist ein fortwährender Veränderungsprozess. Glaube ist mehr wie eine einmalig getroffene Entscheidung im Sinne von, ich habe mich bekehrt oder ich habe mich taufen lassen oder ich bin Mitglied in der Gemeinde geworden. Glaube ist auch so viel mehr wie einfach nur antrainierte Verhaltensweisen, wie ich lese in der Bibel oder ich gebe meinen Zehnten. Und das ist alles gut, versteht mich da nicht falsch. Glaube heißt, mitten im Alltag bin ich mit Gott unterwegs. Und selbst wenn die Herausforderung kommt, vertraue ich seinen Worten mehr wie meinen Worten. Vertraue ich seiner Weisheit mehr wie meiner Weisheit. Und auf einmal treffe ich Entscheidungen, wo es rational vielleicht gar keinen Grund für gibt. Einfach deshalb, weil Gott in meine Situation hineinredet und ich denke, er ist vertrauenswürdig. Und ja, es gibt Situationen, da ist unser Vertrauen herausgefordert. Und ich möchte ein paar dieser Situationen aufgreifen. Gott verspricht uns, gnädig zu sein. Gott schenkt uns seine Zuwendung bedingungslos, unverdient, ohne Rücksicht auf unser eigenes Vermögen, auf unseren Stand. Aber die eigentliche Frage ist, vertrauen wir dieser Zusage? In Markus 14 lesen wir, wie Jesus Folgendes vorhersagt. Er spricht mit seinen Jüngern und sagt, ihr werdet alle an mir irre werden und auseinanderlaufen. Aber wenn ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Es sind so wenige Worte, die Jesus hier verwendet, aber sie haben so eine Sprengkraft, so eine unglaubliche, völlig unerwartete Zusage. Er sagt, ihr werdet mich im Stich lassen. Ihr werdet davonlaufen. Ihr werdet mich verleugnen. Ihr werdet mir die Treue aufkündigen. Ihr werdet an mir schuldig werden. Aber ich möchte, dass ihr jetzt schon, also bevor ihr das getan habt, ich möchte, dass ihr jetzt schon wisst, ich werde es nicht tun. Ich werde euch treu bleiben. Ja, ich werde nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Ich will, dass dieser Weg, den ich mit euch angefangen habe, dass ihr weitergeht. Ich werde euch vergeben. Ja, ich habe euch schon vergeben, bevor ihr überhaupt an mir schuldig geworden seid. Und das sollt ihr wissen. Ich erwarte euch in Galiläa. Nein, nicht um euch die Leviten zu lesen, sondern um den angefangenen Weg mit euch weiterzugehen. Ich möchte weiterhin, dass ihr mein Reich bauen werdet. Und mitten hinter diesen Jüngern finden wir Petrus. Petrus, die Person, wo Jesus gesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Petrus hat gesagt, nein, niemals, lieber sterbe ich mit dir. Aber es ist tatsächlich so geschehen. Und wie groß war der Frust von Petrus. Und auf einmal erinnert er sich an diese Zusage. Jesus hat gesagt, ich gehe euch nach Galiläa voraus. Und er macht sich auf den Weg. Sie treffen irgendwann auf Jesus. Jesus sitzt am Ufer und bereitet Fisch vor. Und sie essen gemeinsam. Und im Orient hieß zusammen essen, versöhnt sein, hieß Freundschaft. Und wäre das nicht genug, unterhält sich Jesus mit Petrus, nimmt ihn zur Seite und spricht ihm zu, welche Aufgabe er hat. Spricht ihm zu, dass er selbst, so wie Jesus es vorgelebt hat, ein versorgender Hirte sein soll. Petrus erfährt Gnade am eigenen Leib. Aber weißt du was? Zuvor ist Petrus durchs Tal gegangen. Zuvor hat Petrus sich über sich selbst erschrocken. Wie konnte es dazu kommen, dass ich Jesus verleugnet hatte? Zuvor entdeckte er, wie tief die Sünde in ihm überhaupt ist. Aber weißt du was? Für Jesus war das nichts Neues. Jesus wusste das schon lange vorher. Das Innerste von Petrus lag Jesus schon offen vor. Petrus hat sich erschrocken. Aber für Jesus, er hat keinen Moment daran gezweifelt, Petrus zu segnen. Er hat nicht daran gezweifelt, durch ihn Gottes Reich zu bauen. Weil er Gnade hat. Und ich möchte auch dir und mir zusprechen, wir brauchen keine Angst vor den Abgründen in unseres Lebens haben, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott das Werk, das er begonnen hat, dass er es zu Ende führen wird. Wir müssen keine Angst haben, wenn Gott gerade ein oder die nächste Baustelle, die nächste unschöne Sache an uns angeht. Wir müssen uns nicht erschrecken, was im Verborgenen in uns schlummert. Wenn der Boden zu wackeln beginnt, wenn der Selbstbild Risse bekommt, weil wir auf einmal entdecken, wir sind gar nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Hey, es ist so gut, wenn wir unser Fundament immer wieder überprüfen auf Risse. Und wenn Dinge, die vielleicht wackelig geworden sind, wenn wir sie ausbessern, damit das Fundament hält und stabil bleibt. Und lieber ohne Klarlack dazustehen, lieber Gott an der Innenwelt arbeiten zu lassen, als einfach so zu tun, als wäre es alles in Ordnung. Denn Gott werden wir mit diesen Dingen nicht erschrecken. Er kennt dich schon lange vorher. Und er spricht dir und mir zu, ich will dir vergeben. Aber ich glaube, es besteht so eine Gefahr darin, dass wir auf einmal, wenn Dinge hochkommen, dass wir anfangen, in Prozesse der Heilung zu gehen und dass wir irgendwann stoppen, weil wir Angst haben, ehrlich zu uns selber zu sein. Weil wir nicht diese schmerzhaften Gefühle und Dinge, die noch in uns schlummern, zulassen wollen. Weil wir Gott nicht vertrauen, dass er gnädig ist. Und weil wir uns mehr auf unsere Kraft vertrauen, mit Masken durchs Leben zu gehen. Es ist möglich, sich diesen Dingen zu stellen. Und wir dürfen wissen, dass es bei Gott mehr Gnade gibt, als es Sünde gibt. Dass Gott uns mit Gnade überschenken möchte. Und ich rede nicht von billiger Gnade. Gnade hat einen Preis. Es hat Jesus das Leben gekostet. Aber diese Gnade möchte er uns schenken. Ich möchte noch kurz zwei weitere Teilbereiche anschneiden. Wenn wir über Glaube reden, über Vertrauen, aber eben auch über Unglaube, dann gibt es noch eine Facette, über die wir noch nicht geredet haben. Das Wort Glaube kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel, wie dass ein Kind an der Brust der Mutter getragen wird. Und Gott wünscht sich, dass unsere Beziehung zu ihm so tief ist, wie die eines Kindes zu seiner Mutter. Was für ein Bild, was für eine Kraft. Und ein Kind, ein Säugling, vertraut seiner Mutter. Ein zweites, ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 7, lesen wir von diesem Bild, von dieser bevorstehenden Zukunft, von diesem Punkt, wo es kein Leiden mehr gibt. Wo es keine Tränen mehr geben wird. Und wo Gott uns zuspricht, egal wie hoffnungslos die Situation auf der Erde zu sein scheint und manchmal auch tatsächlich ist, vertrau mir, am Ende wird es gut werden. Am Ende wird das Gute all dies Negative überschatten und übertreffen. Das Thema Unglaube, ich glaube, es geht uns alle an. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und damit schließen. Über den polnischen Pianisten Ignacy Jan Paderewski erzählt man sich folgende wunderbare Geschichte. Er gab ein Konzert in New York. Schon 6 Monate vorher war es ausverkauft. Am Abend des Konzertes die Besucher erschienen im Abendkleid, im Smoking. Und eine Mutter, sie brachte ihr 9-jähriges Kind mit. Er hatte keine Lust mehr aufs Klavierspielen. Und sie dachte sich, wenn er jetzt diesen Pianisten hören wird, das wird seine Freude zum Üben wieder steigern. Ja, und es ist möglich, einen 9-Jährigen in ein Smoking zu stecken. Aber ein Kind bleibt ein Kind. Ein Kind hat Bewegungsdrang. Ein Kind, das erkundet die Umwelt und die Umgebung. Und so tut dieser 9-Jährige es sehr zum Ärger der anderen sitzenden Konzertbesucher immer wieder rumlaufen. Der Mutter wird es irgendwann zu dumm. Sie packt das Kind, setzt ihn hin und sagt, du bleibst hier sitzen. Während des Konzerts kommt es zur Pause. Und der Sitznachbar unterhält sich mit dieser Mutter und tut so seinen Unmut kund. Und dieser Junge, er schlüpft einfach, er nutzt die Situation, taucht unter und er läuft. Als die Mutter es realisiert, ruft sie ihn hinterher, stopp, komm zurück. Und er denkt sich, nee, ich lauf schneller. Und irgendwann läuft er auf die Treppen der Bühne zu. Er läuft auf diese Bühne. Er kommt zu diesen großen Steinway-Flügel. Und die Leute werden aufmerksam. Es wird unruhig. die Leute beobachten. Das ist unerhört, das darf es nicht geben. Warum geht so ein Junge auf diesen Flügel zu? Die Saalordner werden darauf aufmerksam. Und auf einmal bekommt der Pianist diese Unruhe mit. Und er schaut nach draußen, er sieht, was passiert. Er nimmt sich seine Smokingjacke, zieht sie sich über und läuft auf die Bühne, denn zwischenzeitlich hat dieser Junge angefangen, das eine Lied, das er kann, zu spielen. Den Flohwalzer. Und dieser Pianist, der kommt, er setzt sich ans Klavier. Er umarmt den Junge und sagt, hör nicht auf zu spielen, du machst es gut. Und er fängt an, zu diesen Flohwalzer zu improvisieren. Und immer wieder beugt er sich rüber und sagt, mach weiter, du machst es super. Und er improvisiert. Und weißt du, wenn es ums Thema Glaube geht, dann haben wir vielleicht nur diese 1-2 Tasten. Diesen Flohwalzer, den wir gespielt haben, mehr können wir nicht. Aber der Heilige Geist flüstert uns zu, mach weiter. Mach weiter, du machst es gut. Und er tut den Teil dazu beitragen, den wir niemals leisten können. Aber lasst uns nicht aufhören, diese 1 oder 2 Tasten zu spielen. Vielleicht kannst du 3, super. Aber du brauchst diesen Pianist, der neben dir improvisiert. Du brauchst den Geist Gottes in dir, der dich führt, der dich leitet, der dich lenkt, der in dein Leben spricht, der dich zu einem Vorbild für Menschen setzen will im Glauben, im Vertrauen. Mein Gebet ist, dass wir dafür bekannt sind als Gemeinde, dass wir Gott vertrauen. Ich möchte Gott vertrauen in meinem Alltag. Und ja, auch ich kenne Herausforderungen und Kämpfe. Aber wie wäre es, wenn Gott Raum haben darf, in unser Leben hineinzusprechen? Und wenn wir sagen, wir wollen nicht nur beim Fürwahrhalten stehen bleiben, sondern wir wollen einen Alltag leben, das Kraft hat. Wir wollen einen Alltag leben, wo Menschen auf Gott aufmerksam werden. Der Geist Gottes spricht uns zu, spiel weiter. Du machst es gut. Und ich möchte dich einladen, wo du entdeckt hast während dieser Predigt, dass Gott dich antippt und sagt, vertrau mir. Dann lass es nicht bei einer einfachen Entscheidung stehen. Sondern mach diese Entscheidung sichtbar. Wir werden jetzt beten, wir werden in eine Zeit des Lobpreises gehen. Und ich lade dich ein, komm hier nach vorne, beug deine Knie, wenn es möglich ist, und bete Gott an, wenn du sagst, ich möchte meinen Unglauben, der im Alltag sich immer wieder einschleicht, ablegen. Ich möchte mich neu dafür entscheiden, bei der nächsten Herausforderung, auf den Glauben zu setzen, zu vertrauen. Himmlischer Vater, ich danke dir für so viele Menschen, die uns vorangegangen sind, die gezeigt haben, wie kraftvoll und kostbar Glaube ist. Und Jesus, du bist es, der Anfänger und Vollenderer auch unseres Glaubens bist. Du lädst uns ein, dir zu vertrauen. Du, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der ohne Fehler lebte, der sündlos am Kreuz gestorben ist, der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Du lädst uns ein Leben zu führen, das auf dich hinweist, das dich groß macht, mit Worten, mit Taten, mit Zeichen und Wunder, die unseren Glauben bestätigen. Und Vater, du siehst, wo wir manchmal in Situationen sind, wo wir glauben und doch Unglaube da ist. Wo wir in dem einen Moment dich noch erlebt haben und voller Glaube sind und in der nächsten Herausforderung davon nichts mehr zu sehen ist. Und ich danke dir, dass deine Gnade, dass deine Liebe auch dafür ausreicht, wo wir es versagt haben, im Glauben Schritte zu gehen, wo wir auf Sicherheiten geschaut haben, wo wir aus egoistischen Motiven geschwiegen haben, wo wir weitergegangen sind, wo wir Unrecht aufrechterhalten haben. Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du ganz neu kommst und uns überführst. Dass dort, wo wir einen Realismus des Unglaubens zugelassen haben, dass wir ganz neu diese Entscheidung treffen. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir meinen Alltag an. ich vertraue dir meine Sorgen und meine Herausforderungen an, meine Gipfel- und Talerfahrungen. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Nutzt die Zeit und kommt nach vorne, um Gott anzubeten, um ihn groß zu machen. Gottesdienst heißt nicht, wir hören nur intellektuelle Wahrheiten und Geschichten. Gottesdienst ist die Einladung, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben. Und der Raum ist offen. Wir werden Gott Raum geben, an euch und durch uns zu wirken. Nimm dieses Angebot an.
Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Life Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite und schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.